Die holländische Nazi-Elite begrüßt mich im Gefängnis. 10 Tage blieb ich in jener Schule am Haager Lyzeumplein. Jetzt noch empfinde ich sie wie den Ablauf eines Wildwestfilms. Die Männer, meist sehr junge Männer, waren wie zu einer Maskerade verkleidet. Das sollte den Eindruck erwecken, als hätten sie während des ganzen Krieges im Nahkampf mit dem Feind gestanden. Jetzt wollten sie ihre Waffen zeigen, ihre Gürtel, ihre Mützen. Natürlich wusste jeder, dass dies in Holland nicht möglich war. Holland war auch im Krieg ein geordnetes, zivilisiertes Land. Selbst die Nazis benahmen sich zivilisiert. Strategisch gesehen hatte es keinen Sinn, die Deutschen im eigenen Land zu bekämpfen. So führte man diesen Kampf so lange in der Vorstellung, bis man auch von seiner Realität überzeugt war. Wenn man aber etwas Nichtsgeschehenes spielt, wirkt es lächerlich. Ich dachte mir, dieser Albtraum wird in ein paar Tagen vorbei sein. Man wird schon erfahren, dass ich hier bin. Und dann kann ich vom Wilden Westen erzählen, von den 2 Versuchen, mich durch Schüsse in den Rücken zu erledigen. Es kam aber anders. Nach etwa 10 Tagen wurde ich in ein privates Auto geladen. Ich hatte am Lyzeumplein aufgehört zu fragen. Denn als Antwort hielt man mir immer nur unter hysterischem Geschrei vor, dass ich meine arme Frau mit ihren 7 Kinderchen umgebracht hätte und so weiter. Also fragte ich auch jetzt nicht. Der Wagen aber fuhr, ich war der einzige Passagier, ins Hüs von Barbering, also ins Untersuchungsgefängnis. Endlich, dachte ich, kommen jetzt vielleicht normale Menschen. Ich wusste aber nicht, dass mich eine Art Laufzettel begleitete, der enthielt, dass ich ein besonders gefährliches Tier sei, einer, der isoliert bleiben sollte, einer, den man sorgfältig aufzubewahren hatte. Was Papiere nicht alles ausmachen. Bei den Nazis war diese Papierwelt zum Götzen geworden. Dieses Zeitalter schien aber erst richtig angefangen zu haben. Man mied mich wie eine Unperson. Die Bewachung erfolgte hier durch holländische Militärpolizei. Von den exotisch Kostümierten war hier nichts zu sehen. Ich wurde höflich sachlich behandelt. Aber wenn ich fragte, ob ich erzählen könnte, wer ich sei und dass alles ein Missverständnis sei, bekam ich keine Antwort, nur ein Lächeln, das besagte, das kennen wir, das sagen hier alle. Dennoch waren die Wochen hier eine Art Erholung. Ich hatte keine Ahnung, dass im selben Gebäude auch die gesamte Elite des holländischen Nazitums saß. Ich also, von Van Maaswijk zu solchen Höhen erhoben oder besser in solche Abgründe hinabgestoßen, mitten unter ihnen. Das merkte ich erst, als ich einige Wochen später in einen kleinen Militärlastwagen mit improvisierten Sitzbänken gebracht wurde. Da saßen wir zu 6, ich und die 5 Großen der niederländischen Nazi-Partei, der NSB, wie sie hieß. Mir gegenüber saß Mussert, der holländische Führer, Gesprächspartner von Hitler und von Seyss-Inquart, dem Reichskommissar für die besetzten Niederlande. Neben mir van Geelkerken, diesen Namen brauche ich nicht zu ändern, wie alle anderen der guten und der bösen Figuren. Der Adolf Hess für Holland. Schräg gegenüber van Genekten, der fanatische holländische Goebbels, der herausragende, vielleicht einzige richtige Antisemit unter den holländischen Nazis. An meiner anderen Seite Max Blokzyl, früher Journalist einer großen Amsterdamer Zeitung, während der Besetzung aber eine Art holländischer Goebbels. Den Namen des anderen Großen kannte ich nicht, obwohl mir klar war, dass ich sein Gesicht in den Zeitungen gesehen hatte. Mussert schaute mich verdutzt an. Wer war dieser Unbekannte, der da unter den Großen der holländischen Nazis saß? Er sah, dass ich nicht reagierte. Ich konnte einfach nicht glauben, dass ich mit Mussert zusammen in einem Auto saß. Auch die anderen, die ich natürlich nie von Namen gesehen hatte, aber durch Zeitungsfotos innerhalb einer Minute erkannte, starrten mich wie ein Wesen aus anderen Welten an. Wie ahnungslos war ich von Van Maaswijks Laufzettel, der »Vorsicht, gefährlich, nicht berühren« signalisierte. Nach einer Minute brach Mussert das Schweigen. »Darf ich mich vorstellen, Mussert, Leiter, Führer der NSB?« Er sprach Deutsch, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass da ein Holländer saß, den er nicht kannte. Ich war im Begriff zu sagen, von Schumann, Generalleutnant beim OKW, und fast hätte ich es in dieser grotesken Situation auch ausgesprochen. Ich sagte aber nur schlicht Weinreb, ein Ihnen wohl unbekannter. Sind Sie aus dem Reich? Fragte jetzt van Genneckten. Aus einem anderen, als Sie wohl meinen, antwortete ich stotternd. Wir können hier doch frei sprechen, wir haben nichts zu verbergen, sagte van Genneckten. Also, wenn Sie unbedingt wollen, Reich Gottes, ich bin nämlich Jude. Und wie? Man sprach, wie ich schon sagte, Deutsch, die anderen mit holländischem Akzent, ich mit meinem. Ich hatte van Genneckten, dem fanatischen Antisemiten, meine Antwort mit etwas beißendem Spott gegeben. Wer hätte je gedacht, dass ich ausgerechnet mit ihm und den anderen Großen in einem Wagen sitzen würde? Ich ahnte ja noch gar nicht, dass ich durch den wilden van Maaswijk zu einer historischen Figur promoviert worden war. Ich glaubte an ein makabres Missverständnis. Van Genneckten antwortete, richtig verdutzt, »Jetzt ist doch keine Zeit für Witze. Wie ist das möglich, dass keiner von uns Sie kennt? Was meinten Sie mit Jude? Wie war doch Ihr Name?« »Weinreb, Friederik. Ich habe einen General, einen Deutschen natürlich, erschaffen. Einen General von Schumann. Haben die Herren nie von ihm gehört? Ich bin wirklich ein Jude, voll Jude.« »Und was hat Holland dagegen? Hat dieser General etwas Anti-Holländisches getan?« Ich habe nie von einem General von Schumann gehört, wohl vom Polizeigeneral Schumann. Den kannte ich aber, sagte jetzt van Geelkerken. Wollen Sie nicht mehr von sich sagen? Denn es interessiert uns sehr, wie Sie hierher zu uns kommen. Jetzt antwortete ich in reinem Holländisch, es hat so sein müssen. Das ganze Leben ist ein Rätsel, dass ich den Herren noch als Reisegefährten begegnen musste. Da sagte Blokzijl, der Amsterdamer, auch auf Holländisch, dass wir auf dieser vielleicht letzten Fahrt mit einem so merkwürdigen Juden fahren müssen. Wer hätte das geträumt? Wenn ich Sie nicht verletze, möchte ich nach der Bibel sagen, das Heil ist aus den Juden. Verzeihen Sie, das hat Jesus gesagt, ich verletze Sie doch nicht. Ich glaube, Johannes hat das nach dem Neuen Testament von Jesus gesagt. Van Genneckten empfand diese Ablenkung wohl störend. Man schien sich damit abgefunden zu haben, dass der Mitreisende ein fremdes Wesen war. Das Gespräch ging unter ihnen weiter. Darüber, wo gewisse Frauen jetzt waren, was dieser oder jener zugestoßen war. Im Wagen saß kein Bewacher. Vorne saßen als Fahrer und Begleiter zwei Marichaussee. Und jetzt sah ich auch, dass wir von etwa 6 Militärpolizisten auf Motorrädern eskortiert wurden. Eine Art Ehreneskorte. So fuhren wir ins Gefängnis hinein, wo ich unter den Nazis 1942 und 1943 mehrere Male ein- und ausgefahren war. Die berühmten Großen der NSB mussten jetzt vor Fotografen posieren. Mich hatte man ganz vergessen. Für die Fotografen war ich auch eine vollkommen unbekannte Person. Aber ich hatte einen Laufzettel und so kam ich in den gleichen Zellenbaracken in eine Zelle. Auch dort meldete ich, dass ich nicht und wahrscheinlich keiner wusste, warum ich hier war. Man ließ mich nicht ausreden. Das wird sich schon herausstellen. Wir können doch nichts dafür. Wir tun nur, was man uns aufträgt. Wir müssen euch hier alle aufbewahren. Und so blieb es. Kein Mensch konnte oder wollte meine Klage entgegennehmen. In diesem Gebäude aber waren nicht nur die Großen der NSB inhaftiert, sondern auch viele andere Nazis, Deutsche, Kollaborateure, Hunderte, vielleicht Tausende. Ich komme noch drauf. Ich blieb dort wiederum nur einige Wochen. Eines Tages kam ein Wägelchen mit Büchern und einem dazugehörenden Bibliothekar unter Assistenz eines Gefangenen. Ich kannte beide. Der Mann mit dem Wägelchen war der gleiche wie aus meinen Jahren 42 und 43. Der Assistent war ein berüchtigter Polizist aus der Zeit der Besetzung, einer der holländischen Judenjäger. Dieser erkannte mich nicht wohl, aber der Bibliothekar. Für mich war es trotz der vielen Überraschungen, die ich erlebt hatte, doch wie ein Schock. Denn dieser kleine Mann mit dem Gesicht eines verbissenen Schullehrers war mir 1943 von zwei SD-Leuten in der Zeit der Geburt der zweiten Liste als einer ihrer V-Männer. V für Vertrauen, es war ein Spitzel für die Gestapo, bezeichnet worden. Man ließ ihn, wie es die Taktik mit Spionen bis heute ist, einige Male vor allem für die holländische Gesellschaft wichtigen Gefangenen kontrollierte Dienste erweisen, damit er den Namen eines guten Holländers bekäme. Dann ließ man ihn Gefangene, die man als Widerständler oder Saboteure verdächtigte, für die Gestapo aushorchen. Solche Leute ermutigte er dann, ihm Briefchen für draußen anzuvertrauen. Bevor er aber die Briefe weitergab, wurden sie von Gestapo-Leuten gelesen, die daraus die Kontakte der Gefangenen kennenlernen konnten. Und auf diesen Freundschaftsdienst mit dem Lächeln des Patriotismus fielen immer wieder junge, naive Leute herein. Es entstand dadurch oft unvorhergesehener Schaden, manchmal mit katastrophalen Folgen. Als dieser Bibliothekar mich sah, bekam er fast einen Herzanfall. Denn er konnte leicht vermuten, dass mir seine Rolle bekannt war. Er konnte von mir nur wissen, was damals alle im Gefängnis wussten, nämlich, dass ich mit meiner Sonderposition als verhätschelter Jude, mit Krankenkost, mit fast täglichem Spazierengehen in Begleitung eines holländischen Gestapo-Mannes das große Rätsel im Gefängnis war. Niemand ahnte, dass ich in jenen Monaten mit den beiden SD-Beamten den Plan für die Diamanten- und Devisenliste ausarbeitete. Jeder aber konnte sehen und hören, dass ich ein Liebling der Gestapo war. Ich war befreit von jeder Arbeit, konnte Bücher und Hefte kommen lassen, beten, schreiben, kurz tun, was ich wollte. Und das ohne Erklärung. Das störte den Bibliothekar, wie er genannt wurde, sehr. Er war gewohnt, gerade Juden sehr grob zu behandeln. Dass man ihm in solch einem Fall kein Vertrauen schenkte, hat ihn damals sehr gestört. Als er mich jetzt lebend hier als Gefangenen wieder sah, muss ihn natürlich fast der Schlag getroffen haben. Ich weiß nicht, ob es auf ihn zurückging oder was er vielleicht dazu beigetragen hatte. Jedenfalls wurde ich gleich am nächsten Vormittag wieder verlegt. Mir war völlig egal, was der Bibliothekar von mir sagen konnte. Er wusste, was jeder damals wusste, und das war kein Geheimnis. Jetzt aber kam ich in das Hauptgebäude des Gefängnisses. Die Zellenbaracken, auch innerhalb der Mauern, wo ich vorher war, sind seinerzeit von der Gestapo als ihr Gefängnis benutzt worden. Man führte mich den langen Weg in das mir bis dahin unbekannte Hauptgebäude. Dieses war zu meiner Überraschung unter kanadischer Leitung und hieß King's Prison. Es bedeutete zuerst einmal gutes Essen, welches mir aber wegen meiner koscheren Essgewohnheiten kaum nützte. Bald wurde mir klar, dass hier die holländischen, deutschen, belgischen und russischen Kriegsverbrecher eingesperrt waren. In den Zellenbaracken waren es politische Verbrecher gewesen, also Parteimitglieder, Funktionäre wie auch die Parteispitze. Im King's Prison saßen hauptsächlich Leute, die gemordet oder den Auftrag dazu gegeben hatten. Alle Arten von SS-Männern waren da, deutsche und holländische, sowie Gestapo-Leute. Später erst erkannte ich, dass ich dies dem Bibliothekar zu verdanken hatte. Wieder ein Angstmensch mit seinem Schuldkomplex, der mich loswerden musste. Denn sein Schicksal hing jetzt von der Glaubwürdigkeit meiner eventuellen Zeugenaussage ab. Dass es mir gar nicht einfiel, Leute aus den Kriegsjahren anzuzeigen, konnte er natürlich nicht wissen. Erst in meinen Memoiren, die 69/70 in holländischer Sprache erschienen, habe ich ihn genannt. Und da wusste ich schon, dass er unter hohem Schutz stand. Einige bekannte Holländer hatten damals schon für ihn ausgesagt, dass er für sie Botschaften aus dem Gefängnis geschmuggelt habe. Nun, das wusste ich schon 1943 von den Gestapo-Leuten. Die Opfer seiner Briefschmuggelei sind hier natürlich unbekannt. Und ich kann nie anderes bezeugen als das, was ich von den beiden SD-Männern 1943 gehört habe. Ich selber brauchte durch ihn ja nie Briefchen schmuggeln lassen. Das King's Prison hatte tatsächlich zuerst unter kanadischer Leitung gestanden. Inzwischen, es war Ende August 1945 geworden, hatte es die frühere holländische Administration von den Kanadiern übernommen, die übrigens schon fast ganz aus Holland weggezogen waren. Nur ihre gute Kost wurde den Kriegsverbrechern noch verabreicht. Natürlich meldete ich mich gleich mit meiner Geschichte. Inzwischen hatte ich auch begriffen, dass sie zu kompliziert war, um in einigen Minuten erklärt werden zu können. Also bat ich um Gelegenheit, einen Bericht darüber zu schreiben, den man dann weiterleiten konnte. Es musste mittlerweile doch wieder Behörden geben, die zuständig waren. Bisher wurde ich ja nur aufbewahrt. Das war die Episode »Die holländische Nazi-Elite begrüßt mich im Gefängnis«. Die nächste Episode heißt »Vergebliche Versuche, aus dem Labyrinth herauszukommen«.